Was für eine, ich nenne das jetzt mal, was für eine die krasseste Geschichte oder die du selber erlebt hast oder mit einem Schüler oder Klient, wo du auch vielleicht so einen Aha-Moment hattest oder wo du gemerkt hast, au, hier, da blüht was auf oder da habe ich wirklich was verändert in der Person, sprachlich und persönlich.
Das klingt jetzt ganz blöd, aber ich habe diese Erlebnisse mit jedem Klienten jede Stunde.
Ach, okay. Und ich dachte so, ich habe noch nichts.
Patricia Boks, ausgesprochen Boks, 41 aus Hamburg, ist Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin. Sie kennt die Show Love is Blind auf Netflix nicht, aber wird sie sich bald anschauen.
Nie gehört, der Podcast, der dir eine Stimme gibt.
Präsentiert von Gallery Voice Halstabletten.
Gallery Voice, besser gut bei Stimme.
Patricia, ich freue mich sehr, dass du hier bist oder beziehungsweise, dass du da bist und ich hier bin.
Ja, genau.
Und zuerst mal dein Nachname, Boks.
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 Boks, mit so einem dicken, runden, fetten, warmen O.
Ja, Boks. Da sind wir eigentlich auch super schnell, schon sehr schnell in die Materie eingestuft, reingesprungen, weil du hast mich ja korrigiert mit meiner Sprache. Also das ist ja sprachlich, war das absolut falsch, was ich gemacht habe. Und du als Atem- und Sprech- und Stimmlehrerin hast mich da in die richtige Pforte. Pforte?
Ja.
Pforte?
In die Pforte. In die Pforte.
In die Pforte. Ja. Gelenkt.
Ja. Genau. Bei Namen kann man das ja immer nicht so sagen. Ne? Es gibt zwar Ausspracheregeln, die man so an der Schrift schon ablesen kann, aber Namen sind halt Namen. Und das hätte auch gut Boks heißen können.
Ja, ich habe es wahrscheinlich so amerikanisch Boks.
Nee, wahrscheinlich hast du genau die Ausspracheregel befolgt. Nämlich jetzt gleich sofort langweilig, Theorie am Anfang. Zwei Konsonanten.
So fangen wir an. Weißt du, jeder Podcast ist erstmal ganz langweilig anfangen. Ja.
So zwei Konsonanten nach einem Vokal machen den Vokal kurz. Also hast du gesagt, die Frau heißt Boks. Ganz klar. Ja. Ah, hast du dir vorher genau überlegt, welche Regel stimmt da und dann hast du es gesagt.
Ich habe noch im Buch nachgeguckt.
Nee.
Ich weiß sogar zum Beispiel, jetzt springen wir auch ein bisschen hin und her mit den Themen, aber ich habe ja eigentlich auch eine Sprachausbildung gemacht während meines Schauspielstudiums.
Ach.
Und da weiß ich, dass es ja auch sowas zum Beispiel gibt, wie man sagt ja, je nachdem, wo man herkommt, sagt man König.
Mhm.
Und ich habe dann gelernt, es heißt König.
Mhm.
Und jedes Mal, wenn ich jemanden gehört habe, der König gesagt hat, dachte ich, nee, also meine Güte.
Das sagt man doch so
das
nicht.
Das sagt man nicht so. Genau. Ist das bei dir noch so oder hast du öfters sowas?
Dass ich denke, oh nee, so kann man das nicht sagen.
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Eigentlich nicht. Ja, nee. Also eigentlich bin ich da total entspannt und schalte dieses analytische Ohr nur ein, wenn es auch gefragt ist. Sonst ist mir das auch zu anstrengend und mich interessiert ja, was die Leute zu sagen haben und nicht so sehr, wie sie es sagen. Mhm. Es sei denn, ich bin in einer Trainingssituation und so. Aber manchmal, wenn Menschen doch sehr stark überartikulieren und das ist dann der Fall, wenn so viele X gesprochen werden oder so, dann, dann fängt es irgendwann an, mich schon zu nerven, weil es etwas übertrieben wirkt. Ja, und dann ist man irgendwie auch, du merkst ja, sofort, das schafft irgendwie so eine Distanz und dann denkt man, absolut, ach nee, komm, jetzt entspann dich doch mal ein bisschen.
Ja, ja, locker. Wie können wir ein bisschen in deine Biografie eintauchen, ein bisschen in dein Leben und sozusagen, wie du zu diesem Beruf kamst? Schwimmen gehen und da das
ja,
erzählen?
Ja, das erzähle ich sehr gerne. Ja, es gibt gut. Nämlich ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, Sprechtrainerin zu werden oder sich mit Sprache und Stimme zu beschäftigen. Und ich bin da gar nicht so direkt hingelaufen. Also es war nicht mein großer Plan, Sprechtraining oder mich intensiv mit Sprache zu befassen, sondern ich wollte eigentlich sehr gerne die zweite Maria Callas werden und großartig klassischen Gesang studieren.
Okay.
Und bin da so einen ganz kruden Weg gegangen von, die Aufnahmeprüfungen haben nicht geklappt und das ist einfach ein sehr hart umkämpftes Feld und gar nicht so einfach, da reinzukommen und so weiter.
Das wäre jetzt für Gesangsschulen.
Genau, für so ein Gesangsstudium. Ne? Mhm. Also du, wenn du eine Schauspielausbildung oder ein Schauspielstudium gemacht hast, dann kennst du das auch, mhm, die Aufnahmeprüfungen
ja,
an den staatlichen.
Die sind die Höllen.
Und, ne? Mhm. So. Und dann hatte ich eine unglaubliche Stimmkrise. Weil das natürlich auch als junger Mensch unglaublich frustrierend ist, wenn da immer wieder Ablehnungen kommen. Und habe dann die Gesangslehrerin gewechselt und die hat plötzlich mit mir ganz andere Sachen gemacht. Mhm. Und ich hatte Erlebnisse mit meiner Stimme, die ich richtig bewusstseinsverändernd fand. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich hatte so richtig ein ganz anderes Gefühl für mich, einen ganz anderen Kontakt zu mir und zu meiner Stimme. Und das hat mich so umgehauen, vor allen Dingen, weil ich merkte, wie einfach das geht. Mhm. Und dann dachte ich, okay, es ist ein Wahn gewesen zu glauben, ich wäre die zweite Maria Callas, von dem bin ich jetzt runter. Das kann einfach jeder, es kann jeder lernen und das kann auch jeder erleben. Mhm. Und das fand ich so wertvoll, dass ich dachte, okay, das ist mein Weg. Ich möchte, dass das jeder erleben kann. Ich möchte, dass das jeder erfahren kann, dass es jeder mal spürt. Und dann habe ich mich auf die Suche begeben, in welchem Beruf ist das denn möglich? Mhm. Und da gibt es auf der einen Seite die Logopädie und auf der anderen Seite gibt es den Atem-, Sprech- und Stimmlehrerberuf. Das ist das, was ich gelernt habe. Und die verbinden sehr stark das Musische mit dem Therapeutischen. Mhm. Und das war dann für mich die Wahl. Und das nicht so medizinisch, also die Atem-, Sprech- und Stimmlehrer sind medizinisch fundiert ausgebildet, das will ich damit nicht sagen. Aber sie haben eben auch diesen pädagogischen und musischen Schwerpunkt. Und dieser Aspekt, der war mir total wichtig, das verbinden zu können, das Medizinische mit dem Musischen. Mhm. Und dann habe ich diese Ausbildung gemacht und dachte,
wie lange dauert so eine Ausbildung?
3 Jahre. Mhm. Und erstmal kommt man sich vor, als wäre man auf einem anderen Stern. Weil man das erste Jahr nur Körper-Stimmarbeit macht und spüren, also wahrnehmen. Du musst dich mit deiner Atmung, mit deinem Körper, mit deiner Stimme lernen wahrzunehmen und ganz viel zu beobachten. Und das ist ein riesiger Schatz in der Arbeit jetzt, weil wenn ich dieses analytische Ohr und diesen analytischen Blick einschalte, dann verstehe ich ganz schnell ganz viel. Ich sehe eine Person, wie sie sitzt, höre, wie sie spricht, sehe an der Mundmotorik, also an der Mundbewegung, wie viel Spannung da ist. Und so, da ergibt sich für mich ganz, ganz viel auf einmal. Und das habe ich dem zu verdanken, dass ich ganz lange einfach viel Selbsterfahrung und Selbstbeobachtung machen durfte.
Können wir da kurz, also mir fallen so Beispiele ein, also vielleicht richtig rein, so wenn jemand, also das heißt, um dieses Psychologische zu verbinden, dass der ein Mensch, wenn er immer ein, sagen wir mal, die Schulter nach unten und sozusagen das ganze Wesen so gedrückt ist, dass sich das auch dann, also logischerweise, auch auf die Stimme setzt.
Auf jeden Fall.
Ja.
Deine innere Haltung bestimmt deine äußere Haltung. Und diese innere Haltung, diese innere Gemütshaltung, ne?
Ja.
Die bestimmt, wie du atmest, die bestimmt deinen gesamten Muskeltonus, also deine Körperspannung. Und das drückt sich in der Stimme aus. Die Stimme ist quasi nur noch das Ergebnis dessen.
Ja, ja. Klar. Voll interessant, ja.
Ja, und dann war das eben in der Ausbildung so, dass ich mich natürlich auf das Thema Stimme konzentriert habe und erstmal gar nicht so sehr auf das Thema Sprechen. Hatte dann aber eine Dozentin, die natürlich von meiner Vorgeschichte im Gesang wusste, im Gesangsfach. Und die hat mir nie eine 1 gegeben. Das klingt jetzt so doof, ja? Das klingt so strebermäßig. Aber ich, alle Lehrproben, alles, was ich bei der gemacht habe, das war ihr nie eine 1 wert. Und ich war so stinksauer, dass ich dachte, mein Examen mache ich nicht bei ihr, sondern mein Examen mache ich dann im Sprechen. Also da bereite ich mich gut vor, das kann ich auch gut. Und dann war meine Examensprüfung so gut, dass ich dachte, Mensch, ist gar nicht so abwegig. Ich habe mir das vorher nicht so zugetraut, mit Sprache zu arbeiten, weil ich mich eben im Gesang und dem Stimmlichen viel sicherer und mehr zu Hause gefühlt habe. Und nach dieser Examensprüfung dachte ich aber, nee, das, Kann ich, glaube ich, auch. Und dann habe ich in Hamburg erstmal als Therapeutin angefangen und sehr schnell gemerkt, das reicht mir nicht, ich muss unbedingt wieder was Künstlerisches machen und geschaut, wo kann ich mich denn im Sprechen umtun? Weil Gesang, da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, ein bisschen auf Abstand zu gehen und habe dann in Hamburg nach privaten Schauspielschulen geschaut und mich umgeguckt, was mir denn wirklich gut gefällt. Mhm. So wie die sich präsentieren, was deren Haltung ist und bin dann auf die Fräse gestoßen und habe mich da initiativ beworben, hatte wahnsinniges Glück, dass die gerade suchen und hatte noch mehr Glück, da ein ganz tolles Team vorzufinden, die sich überzeugen ließen von meiner Arbeit und sich dann dafür entschieden haben, mit mir zusammenzuarbeiten. Und dann habe ich diesen Sprecherteil ja sehr stark entwickeln dürfen und ausgebaut. Mhm.
Und da bist du jetzt noch oder du hast jetzt auch ein Team oder wie verstehe ich das?
Jetzt bin ich da zurzeit leider nicht. Ich vermisse die alle sehr, weil ich vor einem knappen Jahr Mutter geworden bin und
Herzlichen Glückwunsch,
jetzt da,
sehr schön.
Und eine ganz süße kleine Tochter zu Hause sitzen habe und mir die Zeit jetzt nicht dafür reicht, noch an der Schauspielschule weiter zu unterrichten. Im Moment habe ich die Praxis für Sprach- und Stimmtherapie hier in Hamburg St. Pauli und dort ein großartiges Team, die mich heute auch nochmal so richtig in einem tollen Video-Meeting energetisiert haben. Das sind ganz großartige Leute, die alle auch diesen Hintergrund haben. Das war mir sehr wichtig, als ich diese Praxis gegründet habe, übernommen habe.
Wie meinst du mit dem Hintergrund?
Dem Hintergrund Schauspiel und Bühne.
Ja.
So, dass wir dort die Qualität, die mir zu Beginn der Ausbildung auch so wichtig war, ne, das Medizinische mit dem Musischen zu verbinden, dass diese Qualität dort bei allen vorhanden ist. Das sind alles Atemsprech- und Stimmlehrer und das sind alles Menschen, die auch mit Schauspielstudenten, Schauspielern, Musicaldarstellern, Opernsängern arbeiten und auch außerhalb der Praxis Fortbildungen geben für die unterschiedlichen Berufsgruppen, also auch im Training Erfahrung haben. Das ist mir total wichtig, damit es nicht so eine Therapeutenglocke ist, sondern immer auch den Bezug gibt zum, in Anführungsstrichen, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber zum realen Leben. Was ist denn der Anwendungsbereich? Was müssen die Menschen denn wirklich stimmlich leisten? Und das finde ich großartig, dass die das alle haben und dass sie das auch alle so begeistert tun.
Und mitbringen dann in ihre Arbeit.
Genau.
Ich kann auch von meinen eigenen Erfahrungen sprechen, weil du ja davon gesprochen hast, also nicht nur die Aussprache und all dies, sondern der Stimmsitz sagt ja auch so viel über einem aus. Und ich glaube, ich hatte vor, das ist ja auch schon Ewigkeiten her, wo ich studiert habe, war ich sehr hoch mit der Sprache. Also immer hier oben. Mhm. Das kommt irgendwie vom, ich weiß es nicht, von dem People-Pleasing-Mentality, das ich halt habe oder sowas. Aber das war für mich auch ein Aha-Moment, wo mir dann von meinen Sprachlehrern gesagt wurde, dass Frauen sehr oft zu hoch sprechen. Mhm. Und dass eigentlich das Zwerchfell, also jetzt gehe ich vielleicht, also dieses... Mir auch gar nicht so
jetzt kommt die Theorie von dir.
Jetzt kommt die Theorie von mir, ja, stimmt. Also, dass einfach mein Stimmsitz zu weit oben ist. Mhm. Ist das etwas, wo du wahrscheinlich im Studio, also bei der Fräse, öfters mit zu tun hast? Mhm. Dass die Leute noch nicht sozusagen, man spricht ja auch von allen künstlerischen Berufen von seine Stimme finden. Mhm. Ich habe selbst, jetzt Fun Fact, Quotation Marks gemacht. Also so in Anführungsstrichen Stimme finden.
Ja, ja. Je jünger man ist, desto mehr ist man ja sowieso auch noch damit beschäftigt, sich zu finden. Mhm. Ja, der Mensch ist ja sein Leben lang hoffentlich irgendwie in der Entwicklung. Und gerade die Stimme braucht sehr lange, um sich richtig zu entfalten und zu entwickeln. Oder man kann auch sagen, es gibt unterschiedliche Reifestadien, die sind auch so okay. Und wenn ich an der Schauspielschule jetzt eine sehr junge Studentin habe, die 17 Jahre alt ist und hier oben also noch ganz mädchenhaft und quirlig und so ist, ne, dann gehört das auch zu ihr und dann ist das auch ihre Stimme. Mhm. Und trotzdem muss ich ihr einen Weg öffnen, um in eine andere Verbindung mit Stimme und Körper zu kommen, ohne ihr das andere zu nehmen. Das ist mir immer total wichtig, denen zu sagen, ich nehme dir nichts weg. Das, was du hast, ist richtig Und das soll auch bleiben. Du sollst nur andere Möglichkeiten kennenlernen. Denn das Schauspiel lebt ja davon, dass ich mich verwandeln kann. Es lebt ja nicht davon, dass ich mich verändere. Mhm. Ja? Sondern ein toller Schauspieler ist auf der einen Seite vielleicht so eine markige Type oder eine markige Typin. Mhm. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch den Schauspieler, den oder die Schauspielerin, die wir lieben, weil sie unglaublich wandelfähig ist. Mhm. Und diese Fähigkeit, ganz unterschiedliche Charaktere körperlich, aber eben auch stimmlich darstellen zu können, das ist das, was man an der Schauspielschule erlernt. Mhm. Oder entwickelt. Entwickelt ist es vielmehr. Es ist nicht, das ist ein Prozess. Das ist auch kein Knopfdruck. Ja? Da stehen viele auch dann manchmal verzweifelt im Unterricht und sagen, Mann, ja, jetzt übe ich und übe ich und übe ich. Und sagt, ja, üb gar nicht so viel. Mhm. Setz dich lieber mit dir auseinander, da, mit den Dingen, über die wir sprechen. Weil das, da kommen wir wieder zurück, ein bisschen so auf ein paar Minuten vorher. Es geht um die innere Haltung. Also bin ich jetzt gerade sehr damit beschäftigt, meiner Dozentin gefallen zu wollen, alles richtig machen zu wollen und so, dann kann ich mich nicht entspannen. Und dann kommt die Stimme auch nicht drunter.
Ich habe das schon öfters mal erlebt, dass ich manchmal in Situationen ein Gespräch habe mit dem, oder ich will gar nicht reden, so ungefähr. Mhm. Fällt jetzt keiner an, aber ich habe eigentlich nichts zu erzählen, aber weil ich mich unwohl fühle oder wie auch immer und dann, was weiß ich, auf irgendwelchen Events. Und dass ich dann ganz schnell merke, meine Stimme tut mir weh. Ja. Weil ich das Gefühl habe, ich will, habe eigentlich nichts zu sagen, will nichts sagen und rede trotzdem. Und dann meine Stimme sagt so, warum? Ich habe keinen Bock, du hast keinen Bock, warum machen wir das gerade? Und dann fängt es an, also es ist, als ob die Stimmbänder dann einfach mehr,
Das ist total toll, dass du das wahrnehmen kannst, dass das so zusammenhängt. Das geht nämlich ganz vielen Stimmpatienten nicht so. Die wundern sich immer, dass es manche Situationen gibt, in denen sie von jetzt auf gleich heiser sind und Kehlkopfschmerzen bekommen und in anderen Situationen unglaublich belastbar sind oder sich zumindest belastbar fühlen, ja, so dass da ganz viel geht.
Ja.
Und das ist genau die schwierigste Stelle für die Stimme, wenn ich sprechen muss, obwohl ich das nicht möchte. Und wenn ich da schon eine Wahrnehmung für entwickeln kann, dass es Situationen gibt, in denen ich nicht reden möchte, dann kann ich mit denen anders umgehen.
Ja.
Dann weiß ich, okay, ich schotte mich jetzt mal ein bisschen mehr ab, ich signalisiere mal mit meiner Körpersprache, geh mal bitte weiter, sprich mich nicht an.
Ne? Ich muss wieder auf Toilette.
Genau. Oder sorry, ich habe gerade keine Zeit, ich möchte gerade nicht. Also ne, auch das erfordert manchmal ein bisschen Training. Tatsächlich Nein zu sagen, ist ein ganz wichtiger Teil der Stimmtherapie. Oft, also darf ich Nein sagen und dann,
klar,
einen Weg dazu zu finden, in den Kontakt zu gehen. Denn Nein sagen bedeutet Kontakt. Und viele verbinden Nein sagen mit Rückzug.
Ja, verstehe.
Und das, manchmal hat man die Kraft nicht mehr zum Nein sagen. Da muss man sich umdrehen und gehen.
Gibt es viele Parallelen zu den Schauspielschülern und den, ich sag jetzt mal, Patienten? Ist das korrekte Wort?
Ich benutze in meiner Arbeit gern das Wort Klienten.
Klientinnen, genau. Ja. Weil Patient hört sich auch nicht richtig an, aber genau, also mit den Klienten und den Schauspielschülern, gibt es da viele Parallelen?
Ja, es gibt viele Parallelen, weil die Themen sich oft ähneln. Also es geht immer um den Zugang zur eigenen Stimme, die Wahrnehmung, in welchen Situationen funktioniert meine Stimme gut, wann funktioniert sie nicht gut. Es sind natürlich auch viele Übungen, die sich gleichen. Und in der Schauspielerei darf ich mich als Sprecherzieherin, so nennt man das dort oft, dann einfach austoben und wirklich an die Leistungsgrenze gehen und versuchen, mit den Studentinnen möglichst viel zu erreichen. Und in der Stimmtherapie geht es ganz klar darum, wo ist der Wunsch des Klienten? Was ist für den Klienten oder die Klientin dann gesund? Ja, also wo drückt der Schuh und was brauchen die, um sich gut zu fühlen? Und da muss manchmal gar nicht das riesige Ergebnis einer Stimmveränderung rauskommen, sondern Verhaltensveränderung oder eine Veränderung der inneren Haltung, die schon zur Entspannung der Stimme führt. Und damit ist für manche Stimmpatienten das Thema dann auch gegessen. Weil sie wissen, ich reg mich darüber nicht mehr so auf. Ich hatte zum Beispiel mal eine Klientin, die unglaublich viele unangenehme Rückmeldungen zu ihrer Stimme bekommen hat und die darunter sehr gelitten hat, weil sie hochgesprochen hat. Ja? Also, weil sie eher so dieses Mädchenhafte hatte und da eher schnell reingerutscht ist, sagen wir so. Das ist etwas, da rutschen wir manchmal rein. Und das war dieses, wie hast du das vorhin auf Englisch so nett genannt?
People-Pleaser.
Ja, genau, so ein People-Pleaser-Modus. Ja, ja. Und sie war auch in einem beratenden Beruf. Das heißt, also sie war auch die ganze Zeit so, hey, immer das Lächeln auf den Lippen und so. Und hat eben unter diesen Rückmeldungen sehr gelitten. Und dann habe ich sie einfach mal gefragt, wie denn ihre Stimme für sie ist. Ob sie das auch so erlebt. Und da sagte sie in einer ganz klaren und entspannten Stimme, nein. Da saß die Stimme sehr schön tief und war völlig relaxed. Und dann habe ich sie gefragt, wie sie das findet, dass andere sie darauf ansprechen. Und sie war empört. Und das auch mit einer sehr satten, dunklen Stimme. Und ich sagte, guck mal. Ja.
Da ist sie.
Also, diese Empörung, das ist das, was erlaubt ist. Ja? Und da ist der Zugang zu diesem körperlichen Kontakt. Und dass sie sich das erlauben durfte, zu sagen, hey, ich finde das völlig unangebracht, mir diese Rückmeldung zu geben. Ja? Ja. Das war für sie das Therapieziel. Damit konnte sie quasi gehen. Damit musste sie sich jetzt nicht an ihrer Stimme abarbeiten, die sie selber als völlig in Ordnung wahrgenommen hat. Ja? Was soll ich mit einer Stimme arbeiten, die für denjenigen, der sie hat, gut ist.
Ja, ja, genau. Und dann absichtlich irgendwo da unten sprechen, so für Klienten. Also,
Für Kollegen. Ja, für Kollegen. Meistens mehr für Kollegen als dann für Klienten. Wenn sie selber irgendwann gemerkt hat, es ist eine Karrierebremse, das ist nochmal ein anderes Thema. Ja, da kann man sagen, pass mal auf, das üben wir jetzt, dass du mit bestimmten Vorgesetzten den Empörungston findest.
Ja, ja. Ne?
Und aus dieser Ich-bin-immer-nett-Schleife rauskommst. Aber das war total heilsam und wichtig, so zu merken, eigentlich finde ich es eine Unverschämtheit. Und diese Haltung gibt mir einen guten Kontakt zu mir und zu meiner Stimme. Und ich lasse mich da nicht unter Druck setzen. Denn dieses sich unter Druck setzen lassen, das ist genau das Ding, wo die Stimme dann auch unter Druck kommt. Ne?
Ja.
Wo ist der Druck? Das ist auch eine ganz häufige Frage für mich. Wo ist der Druck? Wo kommt der her? Wie können wir den
Ich schreibe mir das gerade auf. Wo ist der Druck? Also das ist in der Sprache und dann wahrscheinlich auch gleichzeitig von außen oder von innen ist der Druck dem Lehrer zugefallen, der Druck die Arbeitskollegen oder sich selbst, jemand anderes sein zu wollen. Und dann einfach wahrscheinlich auch ganz im Bauch oder wie kann man das?
Druck zu stimmen, zu passen, konform zu sein, immer freundlich zu sein, immer ansprechbar zu sein, auf Events immer sprechen zu wollen. Dieser innere Druck, innere Haltung, ne, gibt wieder das Konstrukt fürs Instrument und dann habe ich den Druck auch auf der Stimme. Ich kann, wenn der Druck im Kopf ist, habe ich den Druck auch im Körper.
Ich lenke mal kurz in was ganz anderem rein. Und zwar, ich weiß nicht, ob du einen Netflix-Account hast.
Nein.
Und ob du, hast du nicht. Okay, nee. Es gibt eine.
Und seitdem ich ein Kind habe, weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht, wann ich das denn gucken sollte.
Ja, stimmt.
Ich hätte es vorher nicht geglaubt, das ist irre. Ich hab Babyfernsehen. Das
Babyfernsehen,
ist ganz toll.
Ja, das glaube ich mal. Ja. Aber auf jeden Fall, was ich jetzt kurz erzählen wollte, ist, dass es gibt eine neue Show oder eine Reality-TV-Show, die heißt Love is Blind. Und es geht nur darum, dass verschiedene Leute sich nicht 10, 15 Jungs sind auf einer Seite oder Männer und Frauen auf der anderen Seite und die haben Dates miteinander, sehen sich aber nicht.
Oh, wie schön!
Ja, und die kommunizieren nur mit also ich fand die Show ist sehr, sehr kitschig und sehr amerikanisch. Ich hab's alles geschluckt und hab mitgeweint und alles. aber die haben halt, die lernen sich alle über 10 Tage oder so und nur über die Stimme kennen über das, was sie sagen und sowas. Und das fand ich, und dann geht die Show weiter, dann müssen sie, wie amerikanisch, müssen sie die jeweiligen, wenn sie sich finden und zwei Partner finden sich, dann the man proposes to the woman. Aber es gab eine Kandidatin, es war so interessant, stimmlich. Und zwar rutschte sie, Also sie hat ganz normal geredet und abrupt oder fließend, aber es war so auf einmal, merkt man, sie redet wie ein Baby.
Ach.
Und es war, das würde ich wahrscheinlich, fände ich das so interessant als Stimmtrainerin, was genau da passiert oder wie es dazu kommt. Und das fand ich, ja. Oder wie generell, wie die Leute halt anders gesprochen haben, als sie interviewt werden und wenn sie in diesen Pods, so hieß das, einem Mann oder einer Frau gegenüber saßen und sie haben sich nicht gesehen. So, und dann halt alles über die Stimme. Ja.
Ja, also ich meine, hör mal einer Freundin zu, wenn die ans Telefon geht und ihr Freund ruft an. Ja,
ja, das stimmt.
Also nicht bei allen, zum Glück. Aber ja, natürlich nutzen wir Frauen auch intuitiv dieses Mäuschenschema. Mhm. Ist einfach so.
Und wie ist das jetzt mit deinem Baby, mit deinem Kind? Bist du auch da oder achtest du darauf? Wie ist das, wie du mit ihr sprichst?
Ich habe als Muttersprache Spanisch und versuche sie zweisprachig großzuziehen. Das heißt, ich spreche relativ viel Spanisch mit ihr. Und das Schöne ist, si hablo castellano, es un poco diferente. Oh, ja, la voz tiene otra melodía y ya tiene otro... Ja, du merkst, ne, wenn ich Spanisch spreche, verändert sich was sowohl in der Form der Artikulation als auch im Stimmfluss oder in der Sprachmelodie. Das tut mir wahnsinnig gut und wichtig ist einfach der emotionale Gehalt, dass man sich für die Sprache entscheidet, die emotional am meisten überträgt.
Hm. Mein Bruder hat jetzt auch ein kleines Baby und seine Frau ist Französin. Mhm. Er ist Deutsch-Amerikaner wie ich und jetzt, aber sie bleiben beim Deutschen vorerst. Das finde ich, ja, aber man kann wahrscheinlich auch alle Sprachen gleichzeitig sprechen, nicht wahr?
Oder? Auf jeden Fall.
Dachte ich auch. Aber die versuchen jetzt Deutsch zu bleiben, sodass, wenn sie dann wenn der Junge dann in den Kindergarten kommt, dass sie dann wieder mehr Englisch sprechen.
Mhm. Sprechen die denn untereinander Englisch?
Das ist das Ding, sie sprechen untereinander eher Deutsch als.
Ach so.
Dann ist es nicht so weit weg von denen. Ich zum Beispiel spreche immer nur Englisch mit meinem Partner. Das wird, also ich könnte es mir schwer vorstellen.
Und das Französisch der Mutter?
Das wird auch immer mal wieder dazwischen geschoben. Das glaube ich ist wahrscheinlich, das Französische wird sehr drauf. Nur halt dieses drei Schritte, dieses Englisch, Deutsch und Französisch wollen sie nicht machen. Nur halt Deutsch, Französisch, genau.
Ja, so. Ja, also ich glaube, wichtig ist halt, dass man dahinter steht als Eltern und zwar gar nicht so überlegt und intellektuell, sondern emotional. Also wenn für deinen Bruder das Amerikanische die Sprache des Herzens ist sozusagen, ne, dann wäre es total toll, wenn er Englisch sprechen würde, weil das einfach so die emotionale Connection ist. Und das ist fürs Erlernen der Sprache ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und Kinder schaffen das ganz toll, diese unterschiedlichen Sprachen Stück für Stück auseinanderzubringen. Sie brauchen ein bisschen länger, bis sie in die aktive Spracherzeugung kommen. Das ist,
ich habe auch sehr lange gebraucht.
Ja? Bist du ein Late Talker?
Oh, I'm so late. Ich war ein ganz lange Gibberish Talker.
Was ist denn Gibberish?
Gibberish, das ist eine Fantasiesprache.
Ach so. Oh, schön. Ja. muss man sich einfach entspannen und ein bisschen Zeit geben.
Was für eine... Nenn das jetzt mal, was für die krasseste Geschichte oder die du selber erlebt hast oder mit einem Schüler oder Klient, wo du auch vielleicht so einen Aha-Moment hattest oder wo du gemerkt hast, au, hier, da blüht was auf oder da habe ich wirklich was verändert in der Person, sprachlich und persönlich.
Das klingt jetzt ganz blöd, aber ich habe diese Erlebnisse mit jedem Klienten jede Stunde. Ach.
Okay. Und ich dachte so, ich habe noch nichts.
Nein, okay. Es ist ein absoluter Traumberuf, weil du in eine so intensive und tolle Arbeit mit jedem Menschen kommst. Und ich habe wirklich, das stimmt nicht. Es gibt eine Klientin, an die erinnere ich mich, das war für uns beide irgendwie frustrierend.
Ja.
Weil sie, ich habe nicht herausgefunden, wo es knackt und wo es hängt. Und Ich weiß nicht, woran es lag. Sie war fünfmal da und nach fünfmal hat sie aufgegeben und ist einfach nicht mehr gekommen. Mhm. Was ich verstehen kann, wenn sich nichts bewegt, ja. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, irgendwie findet man den Schlüssel nicht. Keine Ahnung, wie es dann mit ihr weiterging, logischerweise.
Ja.
Das kommt, habe ich jetzt einen Fall. Und mhm. alle anderen sind einfach für mich unglaublich beglückende Arbeitsstunden, weil jedes Mal öffnet sich was, jedes Mal mhm. bewegt sich etwas. Und was gibt es Befriedigenderes, als zu merken, wir bewegen hier gerade gemeinsam was. Das mhm. ist toll.
Arbeitest du auch eigentlich als Synchronsprecherin?
Nein.
Nein, gar nicht? Und
gar nicht.
Wie abwegig ist diese Frage? Oder ist das, weil das, ich dachte einfach, man kann sich so schnell, so viel einfacher in sowas mhm. reinsetzen? Oder ist das mhm. etwas, woran du, also, genau, oder wie ist deine Meinung dazu? Das findest du nicht gut? Oder?
Doch.
Also nicht gibt, gut, kann man nicht sagen.
Es gibt bestimmt auch Stimmtherapeuten und Sprechtrainer und Therapeuten mhm. und so weiter, ne? Also in dieser ganzen Gemische, die auch als Synchronsprecher oder Sprecher tätig sind. Und das ist durchaus möglich. Mhm. Für mich war das nicht der Weg. Ich komme ja aus dem Gesang eher, was mhm. das Künstlerische betrifft, und bin über die Pädagogik mehr ins Sprecherische gekommen. Und für mich ist die Befriedigung tatsächlich eher in der Arbeit mit den anderen. Also ich bereite andere vor auf ihre Studioarbeiten oder auch Sprecherdemos zu produzieren. Da bin ich dabei und helfe. Aber der Markt braucht mich nicht. Also da gibt es genug andere Leute, die da
ist auch wahrscheinlich, dran sind. Ist das auch ein sehr schwieriger Zweig einzusteigen? Das mhm. höre ich auch eigentlich.
Es ist ein schwieriger Zweig einzusteigen, und du brauchst, sehr schön, jetzt habe ich hier so einen kleinen Frosch, mhm. Du brauchst auch die so eine Einzigartigkeit in deiner Stimme dafür. Und Stimmen, wie ich sie habe, ich will meine Stimme gar nicht herabwürdigen, ich mag die sehr gerne, mhm. aber die gibt es en masse. Ich habe eine klare, freundliche Frauenstimme in der mittleren Lage und mhm. Steche da nicht heraus. Und wenn man in dem Beruf einsteigen will und vielleicht auch so quer einsteigen will, dann braucht man schon eine sehr markante, interessante Stimme, die nochmal was anderes hergibt. Also mhm. eine andere Assoziation.
Mhm. Warum assoziieren wir, oder ist das ein generelles Ding, oder ist das vielleicht nur mein Ding, dass man aber auch Stimmen wie zum Beispiel, die sozusagen zerbrechlich sind oder so eine rauchige, verhauchte Stimme, auch was Schönes ist?
Weil es Intimität erzeugt.
Aha, ich verstehe. Ja. Stimmt, ja, das stimmt.
Also jeder Hauch, jedes ja. Ploppen, Schmatzen, ja, das erzeugt Intimität, das erzeugt Nähe, und das finden wir...
Gut.
Das berührt uns. Deshalb ist Popmusik ja auch so erfolgreich. Die Leute sind ganz nah am Mikrofon und können growlen und also diese ganzen feinen akustischen Signale senden, die man unverstärkt nicht produzieren kann.
Kennst du ASMR?
Nee. Oh
Gott, ASMR. ASMR, das ist, das gibt's. Oh Gott, ich bin die Schlechteste, um das zu erklären, weil das Phänomen ist mir ein Rätsel. Aber also,
ah, doch, davon habe ich gehört, dass sie diese Schmatzen am Mikrofon. Und
genau, also ganz plump gehört, sagt es Schmatzen. Aber es ist eigentlich, also die Psychologie dahinter ist, dass Menschen das ein entspanntes Gefühl erzeugt bei Menschen, die das zuhören. Und das dockt so ein bisschen an, was du gerade meinst mit Popkultur und so, Popmusik. Mhm. Dass man halt, wenn man langsam... Und in das Mikrofon solche Sachen. Also so,
ich kann das ganz schön. Wie als würde ich in dein Ohr flüstern. Das ist doch total schön.
Ja, und das ist so ASMR. Und da gibt es das ganz groß auf YouTube. Gibt es Millionen. Aber es ist auch interessant, dass wir das schon, dass man schon so weit ist, dass wir das wissen. Dass
diese Aber weißt du was? Es gibt auch die Kehrseite. Wenn du irgendwelche Entspannungsvideos oder so anschaust, und da ist dann jemand, der versucht,
oh Gott.
So, ja,
zu viel, ja, da will ich
so, kannst du mir von der Pelle rücken?
Ja, ja, das ist so, wenn dich jemand, wenn du sagst, soll ich dich massieren, und dann massiert dich jemand, aber hat keinen Druck und ist mehr so ein Streicheln. Und du so, geh weg, das ist so schlimm. Ja?
Ja,
okay, ja, stimmt.
Oder du spürst an der Berührung auch tatsächlich eine andere Intention. Also die Intention, nicht ist, ich will dir jetzt gerade was Gutes tun, sondern ich würde dir mal so ein bisschen unter die Haut.
Genau, beides, ja.
Ja.
Ich hatte mal einmal, da war ich ganz frisch in New York gereist. Also ich war ganz gerade von der Schauspielschule und ich bin halt dahin gezogen. Mhm. Und dann gab es so einen Motivationsworkshop für Schauspieler. Mhm. Und der war kostenlos und ich bin da hingegangen und saß in der ersten Reihe, war so ein Streber. Und der Mann saß da vorne auf dem großen Stuhl und hat angefangen zu sprechen und war in seiner Stimme, ist wirklich passiert, so hatte so eine aggressive Haltung.
Ach krass.
Und aber der war nicht per se war das jetzt aggressiv, sondern er war eigentlich wollte motivieren, aber er hat das in so einer Stimmlage gemacht und es hat mich in meinem ganzen Leben so erschüttert, dass ich rausgegangen bin und ich mich übergeben habe.
Oh Gott.
Es ist wirklich so, ich hatte das Gefühl, ich wurde einfach eine Stunde lang fertig gemacht. Weil nicht das, was gesagt wurde, sondern nur, wie es gesagt wurde. Ich war wirklich erste Reihe und dass mir schlecht wurde. Mhm. I mean, this is crazy. Mhm. Ich habe diese Geschichte auch komplett vergessen. Mhm. Und die ist auch schon 10 Jahre her. Aber das ist wirklich, ich will nur noch dazu zu deinem Beruf sagen, wie unfassbar wichtig diese Stimme ist.
Mhm.
Mhm. Das ist crazy.
Und also das, was du sagst, finde ich auch deshalb nochmal so spannend, weil Stimme tatsächlich ein körperliches Phänomen ist. Nicht nur dieses, meine innere Haltung bestimmt meine äußere Haltung und damit auch den Klang meiner Stimme, sondern tatsächlich das, was wir rausgeben, sind Schallwellen. Und diese Schallwellen treffen auf einen anderen Körper. Wenn wir in der Disco sind, spüren wir das sehr eindeutig mit den Bässen. Ja? Also wir spüren diese Bässe körperlich, physisch. Und unangenehme Klänge haben tatsächlich etwas von Körperverletzungen. Mhm. Und wenn etwas so massiv auf deinen Körper einwirkt, dass der so irritiert ist, dass dir schlecht wird. Also schlecht, dass einem schlecht wird, ist ja eine Reaktion des Körpers, dass er bestimmte Informationen nicht mehr verarbeiten kann. Das ist ja auch der Grund, weswegen wir seekrank werden. Ja?
Ja.
Wir können die Informationen, die der Körper bekommt, nicht mehr verarbeiten, uns wird schlecht. Das finde ich schon massiv.
Ja, ja. Absolut.
Und es ist auch, ich glaube, das kennt aber auch jeder, dass es Stimmen gibt, die einem auf den Keks gehen. Entweder, weil man vorgeprägt ist und denkt, ah, das ist Tante sowieso noch, die würde ich noch nie leiden, ne? Ja. Oder weil wirklich jemand die ganze Zeit immer auf einem Überdrucklevel ist und man denkt, oh Mann.
Ja, man sagt ja sowas wie, man kann sich gut riechen. Also sagt man ja auch so, oder?
Mhm.
Mit auch beim Partner, wenn man Partnerwahl riecht, ist alles über the senses. Es geht ja auch mit der Stimme. Also manche Stimmen, wie du gerade meintest, die einem zum Beispiel nasalige oder irgendwelche Sachen, wo man denkt, okay, diese Person, wird schwer.
Ja, total. Ja. Und es gibt Stimmen, in die wir uns regelrecht verlieben.
Ja.
Ja, die wir großartig finden. Deshalb finde ich, muss ich mir vielleicht diese Show da nochmal irgendwo angucken, von der du erzählt hast. Mich sieht jetzt keiner. Mhm. Ja? Und trotzdem werden die Leute, die uns jetzt hören, eine Idee davon haben, wie ich wohl aussehe.
Ja.
Und wenn sie dann wirklich ein Bild sehen, dann sind sie wahrscheinlich ganz erstaunt, weil ich anders aussehe, als sie sich das vorgestellt haben. Mhm. Das erlebt man ganz häufig. Ja? Ich hatte mal an einem Telefon, als ich mich beworben habe als Schülerin oder Studentin für irgendeinen Job, einen so netten Telefonkontakt, da dachte ich, boah, wenn ich diesen Kerl kennenlerne, Wahnsinn.
Ja. Oh mein Gott.
Und dann war ich zum Vorstellungsgespräch und er war gar nicht attraktiv, aber diese Stimme am Telefon war der absolute Hammer.
Oh mein Gott, ich habe auch so eine Geschichte gehabt. Ich habe mal, ein Auto gesucht und ich wollte mir ein Auto kaufen und das wollte ich halt alles über Craigslist damals noch in Amerika und hatte jemanden gehabt, der mir sozusagen Auto zeigen wollte und wir haben wirklich ganz viel miteinander telefoniert und ich habe gedacht, oh mein Gott, genauso wie du, holy fuck, this guy is so hot. Und dann war es noch so, dann sollten wir uns treffen und ich stand auf der falschen Seite und deswegen mussten wir uns gegenseitig anrufen und dann war es halt mal so, ich stehe hier, ich stehe da und ich habe ihm einfach gesagt so, du, ich freue mich so, dich zu sehen. Ah, und dann komme ich auf ihn zugerannt und habe ihn umarmt und war so und natürlich überhaupt nicht, wie ich ihn mir vorgestellt habe. Aber es war halt wirklich, ich hatte so eine Intimität mit diesem Mann, mir, oh, und auch ein anderes Mal habe ich mich in einen Jungen verliebt, aber da kannte ich ihn auch. Und der hatte so eine tiefe, bassige Stimme. Mhm. Und das, und wie er aussah, war mir eigentlich, also der, die Stimme, die hat mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Wirklich so, oh, er hatte noch so ein ganz tiefen New Yorker Akzent und ach, das war himmlisch.
Da kann man sich einfach reinlegen, ja? Man hört diese Stimme und denkt, oh mein Gott, ist das schön. Schmilz.
Ja, mir wurde mal gesagt, das war ganz am Anfang, da hat mir jemand zugetwittert, getweetet, oder wenn man das sagt. Der meinte, ach, deine Stimme ist so schön, die hört sich an wie wie jemand, der unter Wasser spricht. Ich weiß bis heute nicht, was das bedeutet, aber ich nehme es jetzt.
Nimm es hin. Es war schön. Es war schön. Wie jemand, der unter Wasser spricht. Das ist auch ein tolles Bild. Sehr poetisch.
Ja. Langsam vielleicht? Oder?
Nee, ich glaube, es ist eher der Klang. Ich kann ein bisschen nachvollziehen, was die Person meint.
Das ist ja gut. Mhm. Ich nehme es immer noch als positiv.
Ja, total. Ganz positiv.
Und jetzt nochmal, das sind jetzt so Stimme jetzt nochmal zur Aussprache oder zu diesen Abteilungen von deiner, was ja auch noch dazugehört, sowohl beim Schauspielstudium als bei den Klienten, da ist ja unterschiedlich, wahrscheinlich da geht es viel um Zungensprecher und dieses Aufwärmübungen. Und welche, zum Beispiel, doofe Frage, aber was ist denn dein Lieblingszungenbrecher? Das steht hier als Frage.
Ich habe keinen Lieblingszungenbrecher. Ich arbeite auch nicht mit Zungenbrechern, ganz ehrlich.
Glaube ich auch nicht, ja.
Dieses gymnastische... da werden andere Kollegen anderer Meinung sein, aber dieses gymnastische Durchkneten finde ich sehr sinnhaft. Das, was ich richtig gern mache und für mich eine absolute Joker-Übung ist, die ich euch gerne erzählen möchte, das ist das kleine Pleulen. Da legt man die Zunge zwischen untere Schneidezähne und Unterlippe. Wenn man in den Spiegel guckt, sieht man dann so ein bisschen aus wie ein Äffchen, weil die Unterlippe so dick wird.
Mhm. Also ich weiß nicht, ob du das jetzt mal ausprobieren willst.
Ich probiere es jetzt mal auf.
Großartig. Man klingt dann immer ein bisschen wie Angela Merkel. Das finde ich dabei auch immer sehr spaßig.
Also sehr schön. Und, ich mache die Hände auch mal aus.
Was machst du mit deinen Händen?
Ich mache die Hände jetzt auch so wie Angela Merkel.
Ach so, die Hände wie Angela. Guck mal. Und schon musst du dich bemühen, wesentlich deutlicher zu artikulieren. Und wenn du dann die Zunge wieder entspannst, ja, du merkst, ich komme so langsam rein in den Merkel-Modus.
Ja, ich höre.
Dann ist plötzlich die Artikulation wesentlich entspannter. Der Kiefer ist locker, die Zunge ist locker. Ohne dass du dich groß anstrengst, ist die Artikulation wesentlich präziser. Und was für mich als Stimmtherapeutin da wichtig ist, ist, dass du den Zungengrund schön dehnst.
Wollte ich gerade sagen, da tut's weh. Also nicht weh, aber da spüre ich die Spannung im unteren Teil der Zunge unten.
Mhm. Genau. Und das macht man dann immer nur so lange, bis es so ein bisschen losgeht und dann lässt man auf jeden Fall wieder locker. Wir wollen die Muskulatur ja nicht ärgern oder weiter verspannen, sondern es geht immer nur darum, Bewegung da reinzubringen und Lockerheit durch eine verstärkte Durchblutung zum Beispiel auch in das Gewebe zu bringen. Und mehr Lockerheit im Kehlkopf, im Zungengrund bedeutet mehr Lockerheit für die Stimme und dadurch auch mehr Sound.
Wir haben auch immer so Übungen gemacht wie mit Bällen fangen. Mhm. Dass man immer so im Schwung in der Bewegung bleibt und so balalo, balalu, balala, balale, balali, balalö, balaloi, balalei, balalau.
Heieiei, du bist ja noch ganz drin im Training. Sehr schön. Also Bewegung ist immer gut, weil, hatten wir vorhin schon, ne, Körper gehört halt dazu. Und wenn du dich bewegst, geht die Atmung immer mit. Mhm. Wenn du den Arm hebst, atmest du automatisch ein. Wenn du den Arm senkst, atmest du automatisch aus, wenn du nicht drüber nachdenkst. Ja, also wenn du dich jetzt konzentrierst, kannst du das natürlich auch verhindern. Aber Bewegung sorgt immer dafür, wenn du dich drehst zum Beispiel auch, ja, dann zieht das Zwerchfell immer ein. Also es gibt immer eine Einatembewegung. Und das ist das, was man dann über die Bewegung fördern will, dass die Atmung nicht stockt, nicht festhält. Ja. Und wenn die Atmung fest wird, wird auch die Stimme fest. Also deshalb sorgt man oft dafür, dass Stimmübungen mit Bewegung stattfinden, damit eben das Zwerchfell in Bewegung bleibt und die Stimme nicht fest wird.
Ja, ich kann mir gut vorstellen, es ist wahrscheinlich jeder ist auch so ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten, wenn ich zum Beispiel Texte ohne Körper oder wenn ich eine Rolle habe, wo ich sozusagen eine Sprachnachrichtenfrau spielen sollte und das dann einfach sozusagen in die Kamera oder ins Mikrofon und da, oh, da gibt mein Gehirn und mein Mund und alles auf und ich verhaspel mich, also das tue ich sowieso immer, aber da merke ich, dass es ganz viel, wie du sagtest, mit dem Atem zu tun hat, dass der dann stockt und dann kommen die Gedanken, dass ich will nicht versagen und so und dann, aber wenn es eher in dem Körper ist, da geht es mir viel, viel besser.
Das, was ich meinen Studenten immer sage, wenn es darum geht, irgendwo ruhig zu sitzen oder zu stehen und zu sprechen, ist, dass sie spielen sollen, ohne zu spielen. Denn das, was... Ja, wenn du als Schauspielerin auf der Bühne stehst und spielst und deinen ganzen Körper einsetzt, dann bist du... dann unterstützt dich dein Körper sehr darin, in der Situation zu sein. In der Situation der Figur. Nicht in der Situation der Schauspielerin, die auf der Bühne steht und irgendwas spielt, sondern in der Situation der Figur, die gerade den Bus verpasst hat, meinetwegen. Ja? Und wenn wir das trainieren, das ist ein mentales Training, was ganz wichtig ist für Schauspieler, im Kopf zu spielen, ohne dass du dich bewegen musst, dann sind auch solche Situationen am Mikrofon, die etwas ruhiger sind, für dich nicht mehr schwierig, weil du deine Fantasie im Kopf total aktiviert hast und dich darauf konzentrierst, dass das so bleibt. Also das ist total lebendig. Und wenn es diese Nachrichtensprecherin ist, die du da sprechen sollst, dann braucht diese Nachrichtensprecherin für dich eine Figur. Die braucht einen Charakter. Die braucht eine Haltung. Und wenn dann dein Kopf damit beschäftigt ist, dann macht es dich nicht mehr verrückt, dass du vor dem Mikrofon stehst und plötzlich nichts mehr, nur noch das Licht siehst, was blinkt vor der Kamera oder so. Ne? Sondern du bist in der Figur und die schützt dich.
Und die ist riesengroß. Also die Landschaft da ist ja groß.
Genau. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Sprechens. Tatsächlich diese Sprecherfantasie zu aktivieren, zu entdecken, auf sie zuverlässig Zugriff zu haben, um genau diese Dinge zu steuern, um die Nervosität auch auf der Bühne zu steuern.
Ja, boah. Ja.
Unglaublich schön, macht wahnsinnig viel Spaß.
Ja.
Ja. Das ist dein Alltagsleid als Schauspielerin, dass du merkst, Mensch, also diese Konzentration fällt schwer da.
Ja. Immer wieder zurück. Achso, das war jetzt eine Frage?
Das war eine Frage,
Ja, so viel spiele ich gar nicht mehr so, aber die Konzentration, auch wenn es nur sprachlich ist, ist nicht so mein Forte. Ich bin eher so, kommt dann aus dem Körper eher als das. Aber ich muss öfters mal solche Rollen, Sachen, also wenn ich mal was mache, dann halt öfters mal so Sprachnachricht, eine Business-Mode und sowas. Und das ist etwa, da brauche ich länger. Als wenn es ein emotionales Ausbruch ist oder eine große, eher so die großen Gefühle fallen mir leichter als dann das exakte so.
Was, glaube ich, helfen kann, das könntest du mal ausprobieren, weiß ich jetzt nicht, wäre wirklich ein Thema des Ausprobierens, vorher mal eine Runde joggen zu gehen und Yoga zu machen. Also dich körperlich richtig warm zu machen, richtig gemütlich auszupowern, sodass du sagst, oh, das tat mir jetzt richtig gut, sodass der Körper aktiviert ist und sich wohlfühlt und sich nicht beschränkt fühlt durch das Mikrofon, sondern gelöst ist, weil er alles bekommen hat, was er braucht, um sich so richtig mal auszutoben. Das könnte
das
vielleicht auch
ganz gut passen. Helfen. Wie ist denn deine eigene Kommunikation? Hat sich da sehr viel verändert oder verändert sich, wenn man sich so viel mit der Sprache und mit der Sprachtherapie und überhaupt sich zu artikulieren, wie wirkt sich das auf die generelle Kommunikation aus?
Ich fürchte relativ wenig, solange man sich das nicht bewusst macht. Also alles, was man verändern möchte, braucht sehr viel Bewusstheit. Und sicherlich gibt es Themen, bei denen ich mir wünschen würde, ich würde sie besser machen. Und da nehme ich mir immer wieder vor, auch ab und zu das Augenmerk darauf zu lenken, um auch für mich nochmal Dinge zu verändern. Aber wie das so ist, im Privaten vergisst man viele Dinge auch. Ja. Also wie zum Beispiel, wenn ich meinen Klienten sage, wie sie mit schwierigen Gesprächssituationen umgehen sollen und ihnen an die Hand gebe, Fragen führt. Also interessiere dich immer für das, was dein Gegenüber interessiert und damit bekommst du einen guten Zugang, du bekommst einen Kontakt und bekommst auch in schwierigen Situationen die Chance, eher zu einer Lösung zu kommen. Meinst du, mir fällt das ein, wenn ich mich streite? Ja. nicht auf den anderen loszugehen, sondern zu sagen, wie meinst du das jetzt genau? Was genau ist da für dich der Punkt? Ja, fällt mir dann im Nachhinein ein, jetzt hätte ich mal wieder fragen können, wäre ich schlau gewesen.
Ich schreibe auch ganz oft immer morgens in meinen Tag, also ich habe so die 6-Minuten-Tagebuch, wo man immer so Sachen reinschreibt, wie wofür bin ich dankbar, einfach nur, das bringt einem so. Und da, oder wie kann ich diesen Tag gut machen? Ganz oft steht bei mir immer atmen. Wirklich, weil es ist einfach, man weiß so, wenn ich atme, bin ich unten nicht so ungeduldig und dann Laufe des Tages, there I go.
Ja.
I'm like, wait. Ja. Also ich, ja.
Aber sehr schön, dass du dich jeden Morgen daran erinnerst, finde ich eine gute Idee.
Ja, das ist wirklich, das ist
vielleicht so mache ich das jetzt auch.
Ja,
ich schreibe mir so einen Zettel neben mein Bett, heute schon was gefragt, du wachst auf und liest erstmal deinen Zettel fragen, das ist eine sehr gute Sache.
Schatz, hast du
Vielen
Hunger?
Dank.
Ja, gerne. Wann kann man eigentlich von einer Sprachstörung sprechen?
Von einer Sprachstörung?
Gibt es sowas? Oder was ist das eigentlich, eine Sprachstörung? Ist das, ja.
Also ich würde mal sagen, Sprache ist eigentlich ein gesellschaftlich gemeinsam definierter Klangraum. Mhm. Das heißt, wir haben uns geeinigt darauf, dass bestimmte Laute auf eine bestimmte Art und Weise gesprochen werden. Wenn jetzt einzelne Personen davon abweichen, ich mache jetzt mal einfach so ein bisschen einen Klitismus, der kommt auch relativ häufig vor, ja? Man kann das Sch nicht so richtig sprechen und es haut einen so ein bisschen ab, dann würde die Mehrheit sagen, das ist ein Sprachfehler. Für die Person, die das hat, oder eine Sprachstörung, für die Person, die das hat, ist das gar nicht unbedingt der Fall. Weil für die fühlt es sich normal an und im besten Fall wird sie auch noch verstanden. Da ist wirklich dann ist wirklich die Situation und das Umfeld bestimmend, wie sehr das eine Störung ist. So würden wir das aus unserer Berufsgruppe verstehen. Wenn diese Person jetzt Schauspiel studieren will, dann würde ich sagen, oha, ja, da müssen wir ran. Das ist wirklich eine Sprachstörung, die dich abhalten wird von deinem Weg.
Mhm.
Weil nicht jede Rolle kommt mit diesem Sprachfehler klar.
Ja.
So. Das ist sehr charakterisierend. Wenn du aber, es ist jetzt total Klischee, ja, aber wenn du dich für ein Studium als Informatiker entscheidest und sagst, du bist sowieso vor allen Dingen daran interessiert, Dinge zu programmieren und Kommunikation, fällt dir grundsätzlich schwer, du bist froh, wenn man dich deine Details machen lässt, dann ist das womöglich etwas, was dich in deinem Weg überhaupt nicht bremst. Und dann wäre ich eher dafür zu sagen, ist das eine Störung? Ich weiß nicht. Wenn du innerlich stark genug bist, das Mobbing, was eventuell kommt, auszuhalten oder die Leute auf dem Pott zu sitzen, ne? So wie die andere Klientin, von der ich dir erzählt habe, zu sagen, hey, reiß dich mal zusammen, keine Ahnung. Ich sage nur, Olli, wie du redest, du verstehst mich doch. Ja? Das finde ich wirklich wichtig, ins Zentrum zu stellen, dass die Menschen sich verständigen können und dass auch das Interesse von allen da ist, das zu tun. Den anderen wirklich zu verstehen mit dem, was er will. Und davon würde ich das abhängig machen. Stört es mich?
Ja, weil das Störung hört sich das so komisch an, ja.
Ja, und das ist so individuell.
Ja.
Wenn eine Schauspielerin lispelt oder eine Moderatorin, kann das schon ein Problem sein. Was haben sich die Leute über die RTL-Nachrichtensprecherin, dessen Namen mir jetzt nicht einfällt, aufgeregt?
Barbara.
Weil die gelispelt hat oder weil sie immer noch lispelt. Ja. Mag sein, dass das in dem Job schwierig ist, wenn man das nicht korrigieren kann.
Ja, die Sprachpalette ist halt einfach geringer, wenn man sozusagen das eine nicht bedienen kann.
Als oder Schauspielerin sagt, ja, würde ich Schauspielerin. Das genauso,
genau, meine ich,
genau so sehen. Ich finde, jeder Schauspieler sollte üben, Sprachstörungen zu imitieren. Mhm. Ja? Also oder auch üben, überartikuliert zu sprechen, auch üben, verschliffen zu sprechen. Weil so wie du einer Figur einen Körper gibst, gibst du ihr auch eine Sprache.
Ja.
Und das, da flexibel zu sein und nicht nur die Hochlautung zu lernen, das ist ja das, womit wir die Studenten in der, im Studium sehr stark konfrontieren. Ne? Sie müssen ja erstmal die Hochlautung auch lernen, um viele Dialekteinfärbungen zu korrigieren und so. Viele denken, sie sprechen Hochdeutsch und merken gar nicht, dass es das nur so ein bisschen ist. Aber dann zu sagen, ja, aber es ist nicht die Norm, du sollst jetzt nicht jede Rolle so sprechen. Das funktioniert ja gar nicht.
Genau, auch genau generell auch sehr im Fernsehen. Da ist es ja auch so, dass wenn du dann immer nur Hochdeutsch und so sprichst und so überartikulierst, ist das ja eher kontraproduktiv.
Bei wenn du zum verschiedenen Beispiel, Rollen. Ja, wenn du, ja, wenn du in regionalen Sendern bist, meinetwegen in Norddeutschland, und du bist dazu, ich habe das jetzt schon mal so ein bisschen angeweicht, ne? Ja, ja. Wenn du da so ein bisschen in diesen norddeutschen Singsang reingehst, ist das da völlig in Ordnung. Mhm, und wenn du da die ganze Zeit ganz gerade und korrekt sprichst, fällt es da vielleicht nicht so auf, aber wenn du plötzlich die Äs, also die Umlaute sprichst, ne? die Norddeutschen, die brauchen das nicht. Die essen auch Käse und
Käse.
Ne? Und essen keinen Käse. Für die ist es, also wenn da jemand ständig Käse sagen würde, wenn es jetzt eine Käsesendung wäre, dann würde ich sagen, ja, über was für einen Käse reden die denn da?
Arbeitest du viel mit Dialekten?
Nein. Das ist nicht meine Spezialisierung. Ich habe eine ganz tolle...
Für mich hört sich das alles sehr gut an.
Das ist total lieb von dir, aber es ist ganz dilettantisch, was ich da mache. Ich habe eine großartige... Ja, tatsächlich.
Ich bin noch dilettantischer, um das zu merken.
Ich habe eine ganz großartige Kollegin, Bettina Radener, die ist die Dialektspezialistin schlechthin. Die ist auch in der Lage, da so ein bisschen Orientierung zu geben und Leuten zu helfen, das zu lernen. Schauspieler oder Schauspielstudenten sind da oft sehr dran interessiert. Aber sie sagt auch ganz klar, man fliegt damit schnell auf die Nase. Denn die, in Anführungsstrichen, Einheimischen entlarven dich sofort. Also wenn du versuchst zu Berlinern und du bist in Berlin, du triffst einen echten Berliner, der guckt dich an und zeigt dir einen Vogel.
Ja.
Also, wenn das nicht echt sitzt. Und,
absolut, weil man ist ja auch sehr, also man fühlt sich so verbunden zu seinem eigenen Dialekt. Und wenn jemand anderes das versucht so nachzumachen, ja, ist man ein bisschen so, aber hör mal.
Ja. Ich weiß nicht, was das war. Netter Versuch.
Wenn du ja so viel mit der Stimme zusammenarbeitest, ja, dein Kollege.
Das ist auch sehr schön gesagt. Ja. Also mit der Stimme zusammenzuarbeiten und sie nicht zu zwingen, ja, sondern zu sehen, was braucht die Stimme eigentlich? Was will die Stimme? Das finde ich ganz schön.
Ja, das ist gut. Das kannst du so übernehmen.
Vielen Dank.
Da du mich ja auch ein bisschen gecoacht hast, ist das jetzt dann mein. ich wollte nur fragen, ob du, wenn jetzt zum Beispiel, das ist jetzt nicht dein, ich weiß es nicht, aber wenn die Stimme etwas heiser ist, ich versuche jetzt einen Segway zu machen, und zwar, ob du des Öfteren auch Gelo Revoice benutzt, weil das benutzen ja sehr viele Menschen in dem Beruf. Hast du da
Ich habe hier gerade welche auf dem Tisch
stehen. Ja, genau.
Sehr, sehr witzig.
Die habe ich dir da hingelegt.
Ich bin hier bestens ausgerüstet. Ja. Als ich meinen Frosch hatte, hätte ich ihn gleich mal nehmen können.
Ja.
Also, wichtig ist, was zum Lutschen zu haben. Das auf jeden Fall. Und ich kenne viele, die sehr, sehr, sehr zufrieden sind mit Gelo Revoice und denen das viel bringt, weil das so ein Film und so ein wohliges Gefühl im Mund hinterlässt. Ich kenne auch ein paar, die das eher unangenehm finden. Dieses Gefühl ist, glaube ich, für viele hilfreich. Aber eigentlich ist das Wichtige, du solltest was lutschen. Als Vielsprecher einfach dafür sorgen, dass der Speichelfluss angeregt wird und du viel schluckst. Denn über das Schlucken werden zwei Schwämmchen über der Stimme ausgedrückt. Sehr gut. Und dieses Ausdrücken der Schwämmchen über der Stimme beim Schlucken, die sorgen dafür, dass die Feuchtigkeit an die Stimme kommt. Deshalb ist das Schlucken wichtig. Natürlich auch dafür sorgen, dass man ausreichend Flüssigkeit zu sich nimmt, damit der Körper ausreichend Flüssigkeit zur Verfügung hat, um diese Sekrete auch zu bilden. Aber man muss dann nicht en masse trinken, sondern eigentlich geht es wirklich um den Schluckprozess.
Also meine wunderschönen Zuhörer da draußen, jetzt alle einfach mal schlucken.
Ja. Schluckwasser trinken, Bonbon lutschen. Oh, und bitte keine, das darf man nicht sagen, ich versuche es mal ohne Marken zu nennen. Es gibt sehr scharfe Pfefferminzbonbons. wenn man Vielsprecher ist, ist das nicht ratsam. Mhm. Gerade die, die solche scharfen Pfefferminzbonbons mögen, die lutschen die tatsächlich oft auch so als Dauerlutscher. Nee. Und da ist so viel Menthol drin, das trocknet die Schleimhäute aus.
Dann lieber Gallery Voice.
Dann lieber Gallery Voice.
Sehr gut. Gab es noch irgendwas, worüber du gerne sprechen wolltest?
Ich kann stundenlang über meinen Beruf sprechen.
Ja, das ist doch wunderschön. Und ich kann, also das macht mir am meisten Spaß. Ich habe das letztens auch aufgeschrieben. Ich dachte, mir macht das Spaß. Meine Arbeit macht mir Spaß,
wie
wenn
schön.
Ich mit jemandem spreche, der seine Arbeit liebt.
Mhm.
Also das ist, das merkt man auch immer sofort, wo man, das macht einfach Spaß. Also
dann sprudelt es einfach.
Dann sprudelt es, ja.
Mhm. Ja, das ist deswegen, echt ein großes Geschenk.
Ich gucke nämlich deswegen, weil ich habe das Gefühl, wir haben so über alles gesprochen. Ich hatte nur als Interesse, am Anfang hattest du davon gesprochen, dass du ja eine Gesangslehrerin hattest und dann bist du gewechselt und hattest diese andere Gesangslehrerin, der für dich sozusagen... ja, sagen wir mal, groß dein Leben verändert hat, weil du ja etwas über dich selbst sozusagen, du hast zum ersten Mal so einen Weg zu deiner Stimme oder wie genau war das und hast du noch Kontakt mit dieser Person?
Ich habe zu dieser Person im Moment leider keinen Kontakt, das kommt vielleicht irgendwann wieder. Wie war das? Wie war die Frage?
Wie war das, wo du einfach gemerkt hast, wow, im Vergleich zu der anderen Stimmtrainerin habe ich nie so richtig meine Stimme gefunden?
Die andere hat eine ganz tolle und sehr fundierte Gesangsklassische, also eine klassische Gesangsausbildung mit mir gemacht. Richtig schön italienische Schule, alles fein. Und die neue Gesangslehrerin damals, die hat plötzlich mit mir ganz komische Sachen gemacht.
Okay.
Ich musste jaulen, ich musste mich ganz viel bewegen, ich musste stöhnen. Also ich musste plötzlich so ganz andere Sachen mit meiner Stimme machen, wo ich so dachte, hä, also was geht jetzt hier ab? Ich musste meine Finger in den Mund stecken und versuchen, bestimmte Muskeln locker zu lassen und versuchen, irgendwie einen Ton rauszukriegen. Und ging danach aber immer mit einer ganz gelösten und freien Stimme raus und war einfach immer völlig geplättet.
Schön.
Und auch von dem Sounderlebnis, was dann plötzlich angesprungen ist im Körper. Vorher hatte ich immer das Gefühl, ich muss Stimme machen. Und bei ihr hatte ich plötzlich das Erlebnis, Stimme macht sich selber. Und ich muss den Weg dafür finden, das zuzulassen. Und dieses, also wenn ich dir erzähle, ich musste stöhnen und gähnen und all solche Sachen machen, da würde jeder erstmal denken, ja, ist irgendwie ein bisschen komisch, ne?
Komisch, ja.
Also das ist irgendwie so ein bisschen befremdlich. Und wenn man anfängt, das loszulassen und diese vitalen Grundäußerungen der Stimme zuzulassen, wenn man damit anfängt, dann entspannt sich die Stimme auch. Also es ging da ganz stark darum, die Stimme zu entspannen nach dem ganzen Stress. Und das war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Und das ist auch mit den Patienten immer wieder die Herausforderung.
Kann ich
einfach mal gähnen. Das ist ganz schwer. Für einige ist das, also da habe ich das Gefühl, arbeite ich 3 Stunden dran, bis sie einmal gähnen können. Ja. Oder weinen. Ja, also das ist auch so eine Reaktion der Stimme, wo sich viel Spannung löst. Ich hatte mal, das ist vielleicht noch eine schöne Geschichte. Ich hatte mal eine Patientin, die kam nach 6 Wochen Stimmlosigkeit und war völlig verzweifelt, weil sie dachte, ihre Stimme würde nie wiederkommen. Und in der 2. Stunde hat sie mir so ein bisschen mehr davon, von ihrer Situation erzählt und sie hat unglaublich angefangen zu weinen.
Oh,
unglaublich.
Gott.
Und sie war ganz erschüttert darüber und meinte, sie wüsste gar nicht, wie sie so weiterarbeiten soll.
Ja.
Und ich habe ihr nur gesagt, sie hat gerade das Wichtigste für ihre Stimme gemacht und den wichtigsten Schritt in Richtung, dass die Stimme wiederkommt. Halt. Und beim nächsten Mal kam die Stimme wieder. Beim nächsten Mal war sie mit Stimme da. Also diese Belastung
loszulassen.
Ja. Wer weint denn von uns heute noch laut? Vielleicht kullern bei dem anderen ein oder anderen mal Tränchen, wir sind mal gerührt, ja? Aber wer nimmt sich denn den Raum, wirklich zu weinen? Ja, so wie wir oft Situationen oder öfter Situationen haben könnten, wo wir viel und schallend lachen. Das tut dem zum Beispiel auch gut. Aber wer lässt denn noch Druck richtig ab und weint einfach mal? Laut, beherzt. So das,
wie so ein Kind, kindlich.
Ja.
Das kindliche Loslassen, das Weinen.
Ja. Eigentlich was Schönes.
Ja, doch. Es ist ja auch, man weiß es ja, also man weiß es auch, also ich kenne es von mir selbst, dass wenn man dann irgendwo doch mal weint und laut, dass danach man sich einfach viel besser fühlt. Mhm. Ich kenne es öfters, dass ich weinen möchte und nicht kann. Mhm. Also dann doch nicht, dass es doch nicht rauskommt irgendwie. Mhm.
Wie schade, ne? Da ist ja, dann blockiert uns noch irgendwas und hält uns davon ab, anstatt zu sagen, hey, das ist ja kein Weltuntergang, wenn ich weine. Es ist jetzt gerade einfach mal traurig oder es ist jetzt gerade einfach mal zu viel.
Ja.
Und dann zu schaffen, diese Blockade zu lösen, das wäre einfach toll. Danach ist so ein Frieden im Körper.
Ich finde das ein wunderschönes Schlusswort. Also bitte alle mal weinen.
Und auch lachen.
Lachen.
Aber weinen ist nicht schlimm. Sondern
weinen ist nicht schlimm.
Ist gut, ist okay. Ist okay.
Cry, babies, cry. Ja, dann danke vielmals, dass du zu Besuch warst. Ich habe mich sehr gefreut. Ja,
vielen Dank für die Einladung, Katjana. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Oh, das freut mich. Dann lass dich von dem Chris da hinten virtuell umarmen.
Ja, Grüße an Paul. Genau. Und ich hänge mir meinen Zettel mit, beginne den Tag doch mal mit einer Frage.
Sehr gut. Okay, dann danke vielmals und ja, bis
danke
bald.
Dir auch. Bis bald.
Ich winke ins Mikrofon.
Juhu.
Tschüss.
Ciao.